Vorletzten Montag berichteten wir im Montagsinfo schon über den aufgeflogenen Spitzel in Frankfurt, Andreas Walter. Wir führten dort ein Interview mit Moni aus einer Gruppe, die sich um die Aufarbeitung bemüht. Da diese noch völlig am Anfang steht, habe ich mir ein weiteres Interview für heute erspart und möchte lieber die Vorfälle aus Freiburg und Tübingen nochmals genauer anschauen und die Resultate nochmal ins Gedächtnis rufen. Im Februar 1991 tauchten zwei Männer Mitte 20 in Tübingen auf. Sie wohnten zusammen. Joachim Armbruster und Ralf Hausmann, so die Namen, unter denen sie gelebt hatten, schleusten sich in verschiedene Gruppen ein. Joachim Armbruster ging in den Arbeitskreis Nicaragua und Hausmann war im Palästina-Libanon-Komitee tätig. Beide tauchten dann noch in der Gruppe Profan, eine Gruppe, die gegen staatliche Repressionen arbeitet, und beim Conquista-Plenum auf. Diese Arbeiten in verschiedenen Gruppenzusammenhängen ermöglichte den beiden Spitzeln detailliertes Wissen über politische Arbeit und über die jeweiligen Gruppen sowie sehr genaues Wissen über einzelne Personen. Außerdem gewannen sie Freundschaft und Vertrauen. Auch in Freiburg tauchten zur Zeit des Golfkriegs zwei männliche Spitzel auf. Hans-Joachim Kalsen und Christian Rücker, beide so um die 24 Jahre alt. Sie gaben an, gemeinsam in Winneden bei Stuttgart Zivildienst geleistet zu haben und dann in ein Altersheim nach Kirchzarten vermittelt worden zu sein. Das erste Mal wurden sie im November 1990 auf einer Anti-Shell-Kampagne bemerkt, später dann im Blockadeplenum gegen den Golfkrieg. Ein ähnliches Schema wie in Tübingen liegt hier zugrunde. Man muss davon ausgehen, dass der Einsatz der beiden Spitzel schon lange geplant war und nur ein günstiger Zeitpunkt abgewartet wurde. Dieser war der Golfkrieg, eine Zeit, in der die Szene viel Zuwachs bekam durch viel Betroffenheitsgefühle, eine Zeit also, in der zwei plötzlich Interessierte nicht allzu sehr auffielen. Und dann wurde Schema F angelegt. Dieselben Bereiche wie in Tübingen wurden angegangen. Internationalismus, im Freiburger Fall die Türkei-Kurdistan-Gruppe, die Zusammenlegungsgruppe, die auf gleicher Ebene liegt wie die Gruppe Profan, die sich gegen staatliche Repressionen bemüht, und die Antifa. Diese Bereiche waren von Hans-Joachim Kalsen und Christian Rücker angegangen. Auch im Verhalten ähnelten sie sich auffallend den Tübinger Kollegen. Sie hatten starkes Interesse an Strukturen, Personen, Adressen, politischen Entwicklungen. Bei der Planung diverser Aktionen waren sie dabei, bei der Ausführung jedoch eher nicht. In persönlichen und politischen Aussagen blieben sie auch lieber im Hintergrund. Häufig verreisten sie kurzfristig unter irgendeinem Vorwand. Als Ralf Hausmann aus Tübingen im Juli 1992 plötzlich abtauchte und Joachim Armbruster sich selbst aufdeckte, also die Tübinger Spitzel und deren Vorgehensweise öffentlich gemacht wurden, reagierten die Freiburger Zusammenhänge sehr schnell. Ein intensives Gespräch mit Christian Rücker veranlasste die beiden Spitzel, schnellstens unterzutauchen. Zwei Blätter zu diesem Thema möchte ich dokumentieren. Einmal von unbekannten Schreiberinnen das Blatt »Wie weiter?« und von der Antifa das Papier »Der Sinn der Kritik ist ihr Zweck«. Zum Inhalt des Papiers »Der Sinn der Kritik ist ihr Zweck«. Zu Beginn erklärt die Antifa, dass gemeinsames Aufarbeiten, eine Selbstanalyse also, leider scheiterte. Gründe gab es viele. Schuldzuweisungen, Strukturprobleme, Diskussionsschwierigkeiten und wenig Zeit, da aktuelle Aktivitäten anstanden. Nach dieser Einleitung und der Entschuldigung für das relativ späte Erscheinen des Papiers veröffentlichten sie die Legende der beiden Bullen, die ich nicht wiederholen werde. Später stellten sie sich zur Kritik an der Presseerklärung über die Aufdeckung folgendermaßen.
Stark kritisiert wurde von einigen die von uns in der Presseerklärung verwendete Argumentation. Über ihre Bullenpräsenz und ihre vermeintliche Solidarität an wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen fanden sie unterschiedliche Kontakte zu einzelnen von uns. Dabei nutzten sie das ihnen entgegengebrachte Vertrauen aus und schreckten auch nicht vor angeblichen Liebesbeziehungen zurück. Und die Tatsache, mit welcher kalten Berechnung hier Menschen hintergangen worden sind. Natürlich, um auf die Kritik einzugehen, ist dies, außer Informationen zu sammeln, eines der Ziele der Bullen, wenn sie uns bespitzeln. Es geht auch nicht darum, darüber zu jammern, dass ein Bulle unser Vertrauen missbraucht hat. Wir wollten mit diesem Satz lediglich verdeutlichen, was staatliche Repression noch heißen kann.
Als weiteren Punkt stellten Sie sich die Frage, wie sich die Bullen so lange in den Strukturen halten konnten. Sie erinnern sich, dass es von Anfang an verschiedenste Arten von Verdachtsmomenten gegeben hatte. Doch genaue Untersuchungen der Bullen gab es nicht. Die ersten Überprüfungen waren zu ungenau. Leute, die später mit den beiden zu tun hatten, gingen aber zumindest von einer grundsätzlichen Überprüfung aus. Diejenigen, die immer noch einen Verdacht hegten, gingen individuell damit um. Sie gingen aus den Gruppen raus, gaben Infos nicht weiter oder hörten auf zu sprechen, wenn Rücker oder Kalten hinzukamen. Auf jeden Fall gab es keinen gemeinsamen Umgang. Zudem wussten gar nicht alle vom Spitzelverdacht. Angst vor einem ungerechtfertigten Verdacht, den es schon einmal gegeben hatte, ließ die Antifa zu lange zögern. Zu wenig Kommunikation ist Grund für zu späte oder unzureichende Recherche der beiden Spitzel. Dazu die Antifa.
Das anfangs offene antifaschistische Selbstschutzplenum war geprägt von personeller Fluktuation, Unverbindlichkeit, ungenauer politischer Auseinandersetzung. Es fanden sich unterschiedliche, aber unter anderem auch neue Leute dort zusammen. Eine Struktur, in der es leider üblich ist, dass wenige viel sagen, vorschlagen und einbringen, während viele, oft auch neue Leute, wenig sagen, sich nicht trauen nachzufragen und dies auch von allen Beteiligten so hingenommen wird. So kommt es natürlich selten zu Diskussionen, in denen alle etwas voneinander mitbekommen, an politischer Meinung, Zweifeln, Schwierigkeiten und subjektiven Befindlichkeiten und sich darüber besser kennenlernen.
Nach einiger Zeit wurde das Antifa-Plenum kleiner und diskussionstiefer und durch tieferes Vertrauen geprägt. Dies führte zu einer Diskussion, unabhängig zu dem Spitzelverdacht, ob Rücker ausgeschlossen werden soll. Doch dann wurde er auch schon enttarnt. Noch einmal die Frage, wie konnte es geschehen, dass Spitzel so lange in der Szene bleiben konnten? Zitat:
Eine Möglichkeit, Zugang zu uns zu bekommen und sich problemlos unter uns zu bewegen, besteht für Bullen zum Beispiel durch den Szene-Jargon, dessen Benutzung als Ausweis für Zugehörigkeit in der Szene gilt, der aber eine unpräzise Sprache ist, die hauptsächlich darin besteht, in bestimmten Floskeln eine diffuse Anti-Haltung zum Ausdruck zu bringen.
Eine präzise Sprache also, die deutlich Positionen darstellt, führt zu intensiveren Diskussionen und dadurch fällt es einem Spitzel schwerer, sich hier zu bewegen. Die Antifa-Leute bedienten sich dann aus Auszügen aus dem Papier Diskussionsbeitrag zum Liquidationsblatt gegen SH, der gut formuliert ihre Gedanken widerspiegelt. Zitat:
Ein Punkt ist, dass es keine klare Trennung von verdeckter und offener politischer Arbeit und ihren unterschiedlichen Organisationsformen gibt. So besteht ein Widerspruch zwischen dem Anspruch, eine offene Gruppe zu sein, und dem Besprechen konspirativer Themen. Um diesen Widerspruch zu beseitigen, bedarf es zunächst einer Diskussion über die Absichten und Ziele unserer politischen Arbeit, um dann daraus die notwendigen Strukturen zu entwickeln. Wollen wir uns wirklich für neue Leute öffnen und sie in eine Gruppe oder ein Plenum aufnehmen, dann können wir dort keine konspirativen Angelegenheiten besprechen, sonst ist der nächste Spitzelverdacht vorprogrammiert. An diesem Punkt ist es wichtig, Sinn und Zweck konspirativen Verhaltens klar zu bestimmen. Zu oft entsteht der Eindruck, als wenn konspiratives Verhalten zu einem Selbstzweck geworden wäre, um damit sich und anderen eine Wichtigkeit des eigenen politischen Arbeitens zu beweisen. Die genaue politische Arbeit, keine Infos übers Telefon, die Kneipe ist kein Ort für, womöglich lautes Gerede über Aktionen und Auseinandersetzungen, siehe dazu Anna und Arthur, muss man sich eben auch auf konspiratives Verhalten beziehen. Es ist zweckbestimmt zum Schutz von Menschen in der politischen Arbeit, um die Handlungsfähigkeit zu erhalten. Das ist einmal der direkte Schutz gegenüber den Bullen und deren Repressionsmaschinerie, andererseits allgemein der Schutz vor einer überflüssigen Offenlegung von Strukturen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir selber die ergiebigste Informationsquelle für die Bullen sind, mit Informationen, die am Kneipentisch erzählt werden oder übers Telefon gehen.
Zum Schluss ein weiteres Zitat.
Indes bewirken Spitzelparanoia, Arroganz, Besserwisserei, übertriebenes Sicherheitsgetue außer Abschreckung und damit auch die Gefahr von Isolierung und dem Abrutschen in politische Bedeutungslosigkeit wenig. Es geht für uns nach wie vor darum, das Ghetto aufzubrechen, Einstiegsmöglichkeiten für neue, interessierte Leute offen zu halten. Offene Strukturen sind ein Teil revolutionärer Bewegungen. Es geht darum, auch in diesen für eine Veränderung zu kämpfen. Es gibt kein Patentrezept, um Strukturen frei von Spitzeln zu halten. Wir wollen mit dieser Aufarbeitung dazu beitragen, dass in Zukunft gemeinsam und damit besser und schneller gehandelt wird.
Und nun zu den Inhalten des Papiers »Wie weiter?« Auch dieses Papier beschäftigt sich zu Beginn mit dem Umgang des Spitzelverdachts. Auch Sie bemängeln, dass ich in Einzelgesprächen über den Spitzelverdacht unterhalten wurde und dass somit auch kein gemeinsames Handeln möglich war. Außerdem kritisieren Sie die Presseerklärung. Zitat:
Die Presseerklärung selbst fanden wir dann inhaltlich insofern falsch, als dass sie die Kontinuität staatlicher Beschnüffelungspraxis seit Bestehen dieses Staates mit keinem Wort erwähnt hat und sich stattdessen darüber auslässt, mit welcher kalten Berechnung hier Menschen hintergangen worden sind, Zitat Presseerklärung, und wie die Spitzel das in ihnen entgegengebrachte Vertrauen missbraucht haben.
Da gab es Menschen, die sich aus Szenestrukturen zurückgezogen hatten, und zwar aus verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil da eventuell zwei Spitzel rumgelaufen sind, sondern auch, weil sie eine Auseinandersetzung von und mit der Szene einfordern. Vor diesem Hintergrund steht auch das Papier. Die Schreiberinnen versuchen, den Ist-Zustand der Szenepolitik darzustellen.
Szenepolitik heißt doch in aller Regel, dass Menschen dabei sind, wenn sie grob zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, für den Moment irgendwie ökonomisch abgesichert sind, an bestimmten Orten verkehren, sich auf eine bestimmte Art kleiden, obwohl das in den letzten Jahren weniger geworden ist, bestimmte Sachen wissen oder können und so weiter.
Es ist also eine Ausnahmezeit, in der 20- bis 30-Jährige es sich leisten können, Politik zu machen. Denn werden die meisten nicht mit BAföG, Soziknete oder von Eltern unterstützt? Aber irgendwann, so Anfang 30, werden die Sicherheitsbedürfnisse wieder deutlich.
Es bricht genau da wieder durch, wo es ums Existenzielle geht. Es bricht da wieder durch, wo Szenepolitik und Szenestrukturen keine Antworten auf Probleme haben und wo diese Probleme jeder und jedem selbst überlassen bleiben. Das ist dann Kampf, da weiterzumachen und sich nicht auf die vielen Angebote, die sich einem oder einer da möglicherweise bieten, einzulassen. Und es lassen sich ganz viele Menschen auf diese Angebote ein, weil sie gar keine andere Möglichkeit sehen und weil Politik machen hier ohnehin in der Regel nervig, frustrierend und energiefressend ist.
Sie versuchen außerdem aufzuzeigen, dass die Linke, die den emanzipatorischen Anspruch hat, viele Menschen und Situationen ausgrenzt. Alte, Behinderte, kranke Menschen, Lohnarbeiterinnen und, und. Wenn Mensch durch seine persönliche Situation plötzlich keine Zeit oder Lust mehr hat, sich an bestimmten Orten aufzuhalten, kriegt Mensch eine ganze Menge nicht mehr mit. Wie sollen denn dann erst neue Leute hineinkommen können? Außerdem bemängeln die Schreiberinnen dieses Papiers die Abstraktion der geführten Diskussionen, in denen sich die Linke gar nicht auf den Alltag der sogenannten Basis beziehen kann, weil sie den gar nicht kennt.
Natürlich sind wir auch von Umstrukturierung betroffen, aber wir beziehen selten in unsere Überlegungen ein, dass zum Beispiel eine vierköpfige Familie eben nicht mal schnell für 2-3 Monate in einer WG unterkommen kann. Wir registrieren die Streichungen in allen sozialen Bereichen gerade mal am Rande, was sie für Menschen heißen, die mit 1500 im Monat für selbige vierköpfige Familie nach Hause kommen, ahnen wir höchstens. Schon gar nicht verhalten wir uns auf eine Weise theoretisch und praktisch dazu, die Menschen etwas vermitteln würde. Das ist auch klar, wir können uns gar nicht dazu verhalten, weil wir überhaupt keine Ahnung davon haben.
Sie stellen auch fest, dass Kampagnenpolitik zum einen ermöglicht, sich direkt zu verhalten, aber andererseits Grundsatzdiskussionen vermeidet. Nur die aber hat eigene Positionsbildung zur Folge.
Basierend auf einer Analyse von Kolonialismus und dem Widerstand dagegen, ließe sich mühelos Rassismus als eines der zentralen Elemente in der Durchsetzung von Herrschaftsinteressen ausmachen. Der Bezug zu heute ist nicht zu übersehen und es wäre eine Möglichkeit gewesen, zusammen mit Dritte-Welt-Gruppen an einer Kampagne Kolonialismus, Rassismus und Migration mit Bezug zu heute zu überlegen.
Stattdessen, oh, es ist 1992, 500 Jahre, wir müssen was machen. Der WWG in München bietet sich an.
Es zeigt sich, dass oft sehr verschiedene inhaltliche Verständnisse auftauchen. Daraus folgt dann entweder die aktuelle Handlung, also das Notwendigste zu tun, oder in langer Diskussion ein neues Verständnis zu entwickeln und daraus ein klares Handeln zu erziehen. Und, Zitat,
es wäre doch notwendig, sich angesichts der momentanen Situation über ein paar Sachen klarer zu werden. Es wäre notwendig zu schauen, ob die oben angerissenen Szenestrukturen und Szenepolitik etwas damit zu tun haben, dass zwei Spitzel sich hier ein Dreivierteljahre rumtreiben können. Und es wäre notwendig, sich ein paar Gedanken zu machen, wie es weitergehen kann. Und diese Reflexion kann dann die Konsequenz haben, das als falsch Erkannte so nicht weiterzumachen. Dass beides offensichtlich nur in ganz geringem Umfang stattfindet, zeigt nur nochmal, dass es so nicht weitergeht. Wie gesagt, dies ist alles nichts Neues. Uns war es aber wichtig, das gerade im Zusammenhang mit der Spitzelgeschichte noch einmal zu beschreiben.
Soweit also Ausschnitte aus diesen beiden Texten. Wer diese beiden haben möchte, kann sich bei uns melden. Und wer sonst was dazu sagen möchte, natürlich auch. 0761 für Freiburg, 31028 hier im Studio.